Also auf jeden Fall schön, dass wir hier jetzt alles, was wir an den anderen 7 Abenden, außer vielleicht die Heilsteine, die gehören natürlich auch dazu, aber was wir an den anderen 7 Abenden gemacht haben, können wir jetzt zusammenführen zu einem Ganzen. Und das Ganze beginnt natürlich erstmal mit der Grundstruktur. Ich habe eben gerade schon gesagt, die Matrix oder der rote Faden oder dass man sich überlegt, wie alles ineinander verwoben ist. Wäre euer Horoskop ein Teppich, dann wäre es ein Bild, das gewebt ist. Und dann hätte man eine Struktur, das wären die Längsfäden, und dann hätte man die Querfäden mit dem Schiffchen immer durch die ganzen, durch das Horoskop durch die Häuser durch, die Planeten durch. Und dann hätte man zum Schluss ein Bild. Und könnte man das als ein Bild sehen, ein Horoskop, könnten wir es auf einen einzigen Blick erfassen. Und je länger man Astrologie macht, umso mehr kann man es auf einen Blick erfassen, aber umso schwieriger wird es dann zu erklären. Weil ich muss etwas auf einen Blick erfassen und nachher wieder auseinandernehmen, um es in kleinen Häppchen dann doch weiterzugeben. Stellt euch vor, auf dem Bild wäre eine Frau auf einem Pferd, die über ein Hindernis springt und von oben singt ein Engel und unten steht ein Häschen und applaudiert. Und jetzt müsstet ihr, seht ihr das auf einen Blick und habt ein Gefühl zu dem Bild und habt das, ein Gespür, wer das so ist. Und jetzt fragt der andere aber, wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Und jetzt müsstet ihr sagen, also du bist eine Frau auf einem Pferd, die viel über Hindernisse springt und jetzt kommt schon das Problem, und wieso eigentlich und warum steht da noch ein Häschen? Und dann merkt man, dass man mit dem roten Faden oft ganz in eine bestimmte Richtung geht und denkt und verschiedene Anteile vergisst. Und es kann nicht sein, dass auch nur ein Aspekt, ein Haus, ein Planet falsch ist. Die müssen alle genau zu dem Bild passen. Wäre das vielleicht eine gelbe Sonnenblume in dieser Ecke und dann wäre das vielleicht da noch ein Häuschen von irgendjemandem. Das heißt, es kann nicht sein, dass ich die Details unbeachtet lasse und sie nicht mit einführe in das Ganze. Wenn ich es als Matrix bezeichne, dann könnte ich sagen, es ist der Grundstempel unseres Seins. Aber es ist nicht nur unseres Seins, unserer Persönlichkeit, unseres Charakters, unserer körperlichen Ausdrucksform, unseres Schicksals, unseres Platzes in der Familie, sondern es ist auch noch der Platz im Kosmos, in der Welt. Es geht also um uns persönlich und persönlich im großen Ganzen. Wäre es ein Baum, dann wären die tiefsten Wurzeln dieses Baumes, wären da, wo Verbindung ist zu allen Wurzeln des gesamten kosmischen Waldes. Und dann käme man wie aus der Tiefe, wo alle Bäume noch in den Wurzeln wie gleich sind, in die Individualität des Stammes und dann der verschiedenen Äste und dann der verschiedenen Blätter. Und je weiter ich entfernt bin von den Wurzeln und von dem Ursprung, umso individueller wird es. Somit kann ich die Astrologie vom ganz individuellen Blättchen beginnen und kann sagen, dieses Blatt hat kleine Zacken und dieses Blatt ist ganz anders als das Blatt vom Nachbarn und das ist das Blatt einer Eiche und das ist das Blatt einer Linde. Oder ich kann auch dahin gehen, wo ich in den Ursprung gehe und wo ich schaue, wo im Samenkorn die Matrix schon angelegt ist. Ich könnte bei jeder Pflanze, bei jedem Baum immer schon im Samenkorn das Ganze erkennen. Wäre das nicht so, könnten wir ja in ein Horoskop nicht Zeit einlesen. Wenn nicht in dem Samenkorn, das wir mal waren, nämlich vor der Geburt, nicht schon alle Erbanlagen drin wären. Wobei man sich dann fragen muss, wieso mache ich dann nicht das Horoskop auf die Empfängnis? Eine Antwort ist natürlich, dass ich es nicht weiß, aber da könnte ich es auch machen, sondern auf den Moment der Geburt. Wenn doch tatsächlich alle Erbanlagen und alles schon da ist, trotzdem muss offensichtlich das Ganze in die Zeit treten und ein eigenes Leben beginnen. Aus dem Kreislauf der Mutter raus, in den ersten Atemzug und in die Abtrennung von der Nabelschnur beginnt sozusagen das eigene Leben, auch wenn vorher schon alles da war. Auch wenn die Verbindung und die Anbindung an den Kosmos und an das große Ganze in dem Ursprung für alle Menschen gleich ist, entfernen sie sich dann in der Individualisierung von dem Ursprung und kehren dann wieder zurück in den Ursprung. Ich verstehe schon, dass Döber einer das irgendwann umgekehrt hat und hat gesagt, wir beginnen mal mit den Fischen und wir nehmen jetzt mal den Weg der Aphrodite und kehren den ganzen Tierkreis um, nämlich aus dem Urmeer des Einsseins, des ungeteilten göttlichen Seins über den Wassermann in die Polarität, in die Teilung und über den Saturn in die Bestimmung des Menschen auf seinen Weg, geht es dann weiter durch sein Leben eigentlich bis zu seiner Geburt, seiner Persönlichkeit und seiner Individualität und seiner Abgrenzung zu anderen Menschen. Und das müssen wir jetzt nicht unbedingt in jede Beratung mit einbringen, aber wir müssen es wissen, dass wir immer rückwärts auch anfangen könnten, haben wir ja gemacht am Abend vierter Quadrant. Woher komme ich, ist klar, alle aus der gleichen Quelle, aber auch, was ist meine Bestimmung, was ist mein Schicksal, was ist mein Weg, was gibt sozusagen das große Ganze mir und meiner Individualität an objektiven Sinn und Weg und Ziel dazu. Weil ich kann nicht sagen, ich komme und bin, wer ich Lust habe zu sein, geht ja schon nicht, ich bin Mann oder Frau, habe ich da Lust dazu, interessiert keinen. Und kann auch eigentlich nicht machen, was ich will. Ich könnte sagen, diese Grundstruktur und diese Grundmatrix wäre auch so etwas wie die Körpergröße, wie die Ausformung des Skelettes, die dann aber dennoch von uns so verändert werden kann, dass wir ein bisschen dicker sind oder ein bisschen dünner sind. Auch vielleicht auch nicht ganz, wie wir Lust haben, sonst wird das ja auch mal klappen. Sondern, aber zumindest steht doch bei den Menschen erstmal die Körpergröße fest und es steht auch so fest, ob einer schwere Knochen hat und leichte Knochen hat. Also da, wo wir ja sagen, das Skelett ist die Grundstruktur und wird auch dem Saturn zugeordnet, da gibt es in jedem Menschen etwas, wo er weiß, da ist überhaupt nichts dran zu rütteln. Das ist er. Was er dann daraus macht, ob er dann sehr sportlich herumrennt und dem ganz schöne Muskeln hinzufügt oder ob er den ruiniert und immer nur rumliegt und fernsieht, das ist eigentlich völlig egal. Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Aber auf jeden Fall bleibt es dabei, dass wir aus der Struktur nicht wirklich raus können. Somit muss ja jeder bei einer Horoskopberatung und bei einer Deutung erstmal überlegen, sage ich jetzt jemand, du musst es annehmen, wie das ist, es gehört zu dir, oder sage ich jemand, jawohl, das kannst du alles ändern, streng dich mal ein bisschen an und da kommst du durch und nimm jetzt mal deinen Mars und schnapp dir mal diese Sonne oder so. Das müssen wir vorher geklärt haben, bevor wir überhaupt zum roten Faden kommen. Und wenn ihr zu dieser Klärung was beitragen könntet, wie würdet ihr es machen? Wenn jetzt jemand kommt, ja, und es ist diese und jene Krise und da komme ich nicht raus, was würdet ihr sagen? Ja, das gehört zu deinem Leben, das ist dein Schicksal, nimm das mal an. Oder würdet ihr sagen, da kommst du raus mit deiner eigenen Kraft und deiner Vision und deiner Vorstellungsenergie? Idee?
Beides.
Beides? Ihr nickt alle so bei beidem? Beides.
Ja, und es kommt darauf an, wo der jetzt steht und was ausgelöst ist. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ein Viertquadrantplanet ausgelöst ist oder ob ein persönlicher Planet ausgelöst ist.
Genau, deshalb stimmt auch beides. Wenn er sich persönlich in was reingeritten hat, kommt er auch persönlich raus. Mhm. Wenn das Schicksal ihm was auferlegt hat, muss er es erstmal tragen. Wobei tragen bedeutet nicht, es geht ihm dann schlecht. Aber ich finde die Antwort sehr richtig, dass es immer beides ist. Man darf die Kraft der Imagination und dieses sogenannten positiven Denkens und so nicht überschätzen und sagen, alles kriege ich damit hin. Aber man darf auch nicht denken, ach, ich brauche überhaupt nichts zu machen, ich kriege gar nichts hin. Ich bin ja ein armes, dem Schicksal unterlegenes, hilfloses, ohnmächtiges irgendwas. Das stimmt auch nicht. Und je nach Charakterausprägung finden wir beides. Das heißt, wir brauchen natürlich in unserer Erkenntnis der Grundstruktur auch das Wissen um beides, damit wir beides rüberbringen können und dass wir dem Menschen sagen, das ist etwas, das gehört so zu dir, zu deiner Grundstruktur und das ist aber etwas, da sind deine Verstrickungen drin, deine Opferbereitschaft drin und auch dein negatives Denken. Vielen Dank. Und da kann man dran arbeiten. Wenn wir nur Prinzipien haben, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es wirklich eine Grundmatrix ist. Ein Nicht-Astrologe versteht oft überhaupt nicht, wie wir es schaffen, aus diesem Bildli, wie wir in der Schweiz sagen, so viel rauszulesen. Ich meine, steht ja eigentlich nichts drin, wenn ihr das mal überlegt, was ihr schon alles wisst, dass ihr einfach da drauf guckt und da sind einfach so ein paar Zeichen drauf, so Hieroglyphen, und dann wisst ihr alles. Das ist im Grunde genommen eine Sprache, es ist die tiefste, archetypischste Sprache, die man überhaupt sprechen kann. Dass es von dort, von den tiefsten Wurzeln eines Prinzips, ganz viele Schichten gibt. Von den Wurzeln über höher gelegene Wurzeln, über den Stamm, über die ganzen Jahresringe des Stammes, bis in die ganzen Ausprägungen eines jeden Astes und eines jeden Blattes. Es ist überall das Gleiche drin, aber natürlich in anderer Form. Das eine sind vielleicht die Geschwister, die sich da ausformen materiell, das andere ist eben die körperliche Form, das ist die Schicksalsform, das ist meine Mutter, das ist mein Karma, das sind meine Inkarnationen, das sind meine Bilder. Welchen Strang auch immer ihr anschaut, es kommt immer aus den gleichen Wurzeln und es kommt immer aus der gleichen Sprache, und wenn ich hingucke und das Prinzip verstehe, das ganz, ganz unten drunter liegt, dann kann ich natürlich ganz viel falsch machen. Aber ich kann auch ganz toll viel richtig machen. Falsch mache ich es als Berater, wenn ich meine Geschichte, meine Deutung, meine Problematik, meinen wirren Verstand und meine Vorstellung da einbringe. Dann mache ich es falsch. Und damit seid sicher, wir machen es öfters mal falsch, weil es nicht anders geht. Je neutraler, je objektiver ich bin und je mehr ich auf das Anliegen des Klienten höre, umso weniger läuft falsch. Ist ja nicht mein Anliegen, jemand zu sagen, weißt du was, du hast da die Sonne und leb die mal so und so, sondern der Klient kommt mit einem Anliegen und sagt, ich kann mich nicht ausdrücken und ich kann meine Sonne nicht leben oder sowas. Dann schaut ihr nach, was das ist. Also je weniger man selbst hinzufügt zu dieser Sprache, je näher man am Prinzip bleibt und je weniger man das Prinzip subjektiv ausdeutet, umso klarer kommt die Grundstruktur und der rote Faden ans Licht. Und das geht natürlich erst über die Jahre. Man lernt dann psychologische Astrologie, habe, glaube ich, alle erstmal zuerst gelernt, dann kommt es da mit diesem Schatten, mit diesem Symbolon, Orban, Zinnel, Schattenzeug, dann kommt das mit Verstrickungen und dann kommt alles Mögliche, alle möglichen Sichtweisen. Es kann einer kommen und sagen, ich möchte jetzt meinen Beruf und meine Berufung mal darüber erkennen, dann kommt jemand und sagt, ja, ich komme gerade mit meiner Partnerschaft nicht klar. Ihr müsst euch mal vorstellen, es wäre ein Stempel. Und dieser eine einzige Stempel auf ein Papier gedrückt, kann das alles beantworten. Das ist so genial, dass manche nicht dran glauben können, weil es einfach zu genial ist. Es ist einfach zu gut, um es nicht in aller Tiefe wirklich zu würdigen. Wir, die wir hier sitzen, wir brauchen doch nur zu sagen Mond, Widder. Brauchen wir uns darüber noch zu unterhalten, was das heißt? Wir wissen es gleich. Wir haben ein Bild vor uns. Trotzköpfchen. Wir haben ein Bild einer Mutter-Kind-Geschichte vor uns. Wir haben ein Gefühl dazu, was es für ein Kind ist. Wir brauchen nur das, eigentlich brauche ich auch nur Bildchen hinhalten. Ja, ich zeige euch das Bildchen von einem Mond und dem Widderzeichen. Und schon verstehen wir uns. Im Grunde genommen könnte man diese Sprache auch anwenden für die ganze Welt. Da bräuchte man keine verschiedenen Sprachen, keine Blindenschrift, kein gar nichts. Keine Gehörlosen, sondern dann könnte man einfach so die Zeichen zeigen. Könnten wir uns so unterhalten. Wäre toll, aber gut, das kommt dann bald mal. Jetzt ist es klar, dass durch diese vielen, vielen Verzweigungen und durch die vielen möglichen Sichtweisen wir uns auch verzetteln können. Ja? Wir können sagen, ich habe es jetzt gerade gelernt über Licht und Schatten, oder ich habe jetzt gerade psychologisch gelernt, was der Schatten einer Krebssonne ist, wenn die dann zu emotional ist. Und dann können wir uns ein bisschen verlaufen in unseren Gedanken und unseren Worten. Wir können von Ast zu Ast hüpfen und es kann passieren, dass der Klient sich mit uns ein bisschen mitverirrt. Wenn wir aber bei seinem Anliegen bleiben, wird es auch eher weniger passieren, aber wir können uns auch tatsächlich im Horoskop verirren, weil es ja so vielschichtig ist. Wenn man die Ebene der Planeten nimmt, dann wieder die Ebene der Häuser, dann wieder die Ebene der Herrscher der Häuser, wo die hingehen, dann wieder die Ebene der Aspekte, dann müsste man was Dreidimensionales aufzeichnen und in diesem dreidimensionalen Riesenraum könnten wir uns auch wieder verirren. Dann machen wir hier mal die Tür auf und sagen, ah, Pluto, Uranus, da, sagen wir darüber was, dann machen wir die Tür auf und irgendwann sagen wir, in welchem Haus bin ich eigentlich? Ach ja, ich bin ja im Haus der Seele meines Klienten oder meiner eigenen. Aber irgendwann mal verliert sich das ein bisschen und deshalb haben wir uns wahrscheinlich angewöhnt, Teile wegzulassen, was gar nicht mal schlecht ist. Man kann nicht alles auf einmal deuten, aber man kann lernen, eine gewisse Hierarchie herzustellen und sich mal die verschiedenen Ebenen des Menschen und des menschlichen Daseins anzuschauen und dann auf diesen verschiedenen Ebenen zu hierarchisieren und zu sagen, welches ist die tiefere Ebene? Weil dann habe ich automatisch in dieser Struktur das Aussagekräftigere oder das weniger Aussagekräftige. Die Körperlichkeit eines Menschen. Da gibt es ja ganz viel darüber. Und da gibt es ja dann, ja, das ist klar, man sieht dir genau an, dass du, keine Ahnung, mit dieser Nase, ein, was für einen Aszendenten hast, was war der mit der Nase? Überall hat eine. Welche? Genau. Ja, aber da gibt es ja einen bestimmten Aszendenten, der die lange Nase hat und dann gibt es einen Aszendenten, der... Und da ist mir vor vielen Jahren schon mal aufgefallen, dass irgendwas da nicht stimmt. Da kam nämlich eine Frau zu mir, die hatte auch Widder Aszendent und auch Krebssonne und hatte sogar noch die Sonne auch am IC und hat sogar noch den Mond drauf gehabt. Demnach hätte sie noch weiblicher aussehen müssen als ich. Hat sie aber nicht. Die sah aus wie ein Widder, aber total. Hager, bisschen schärfere Gesichtszüge, durchaus ein bisschen männlich, ganz ungeschminkt, Haare nach hinten, so. Habe ich da in ein Spiegelbild geguckt? Nö. Wieso nicht? Ja, was jetzt mit dem Körper? Oder wird immer gesagt, Zwillinge und Jungfrau, das ist sowas Neutrales, Geschlechtsloses, nicht männlich, nicht weiblich. Habe ich das schon mal erlebt? Nö. Habt ihr schon mal erlebt? Könnt ihr die körperliche Struktur am Horoskop sehen? Wichtige Frage.
Oft kann man das schon, aber vom Aszendenten aus gesehen. Der Aszendent zeigt ja die Körperlichkeit an.
Ja, das siehst du denn bei mir den Widder in meinem Körper?
Aber ich weiß ja nicht, wo dein Neptun ist. Der könnte ja zum Beispiel im ersten Haus sein. Das weiß
ist er
ich
nicht.
Ja nicht.
Nö.
Aber ich sage ja, ich bin dann sehr vorsichtig.
Es ich weiß.
Es gibt welche, die sich deutlicher zeigen wie andere.
Ja, no, das ist eben genau das, dass der Körper sich bestimmte Identifikationen aussucht. Das ist nicht immer, das kann schon sein am Aszendenten, kann aber auch gar nicht sein. Und da verirren wir uns dann. Diese Gesamtmatrix drückt sich natürlich auch körperlich aus. Wo aber dann das Schwergewicht ist, oder auch bei Krankheit, wenn wir auf der körperlichen Ebene sind, das kann man nicht so sehen. Man kann nicht immer sagen, da hat einer es am Knie, das ist ein Steinbock, weil er es am Knie hat. Oder ist gleich eine Saturnkrankheit oder er ist sehr wenig ausgeprägt kraftvoll männlich und dann ist er, was weiß ich, hat ein Mann einen Krebsaszendent oder man sieht ihn da sehr männlich und dann hat er vielleicht ein Mars im Löwen. Stimmt nicht, ihr müsst mal ganz genau hinschauen. Natürlich drückt der Körper die Grundstruktur aus, aber was er ausdrückt, das ist ganz individuell. Es drückt sich nicht immer der Aszendent aus und nicht immer der Mars oder nicht immer der Merkur. Nicht mal immer der erste Quadrant. Alles wird ausgedrückt. Das ganze Sein, das ganze ursprüngliche Sein. Aber mein Körper wird niemals das Horoskop von jemand anders ausdrücken. Soweit sind wir uns einig. Außer ich habe viel an mir rumoperiert, aber dann drücke ich auch mein Pluto aus. Okay. Also müssen wir mal von bestimmten Dingen wieder ein bisschen zurückgehen und müssen sie mehrfach überprüfen, um dann die Antworten zu korrigieren. Also ich frage ja schon mal, oder früher habe ich mal gefragt, wenn Leute mich nicht kennen, da käme keiner auf Widder, wenn ich ein bisschen hier rum erzähle, schon vielleicht ein bisschen eher, aber meistens sagen die dann Löwe, was auch nicht stimmt. Von der Körperform erkennt man sicherlich den Krebs und nicht den Widder. Und ihr könnt bei euch allen mal gucken, mal habt ihr das Gefühl, da sehe ich jetzt die Sonne, dann sehe ich mal den Aszendenten, dann sehe ich vielleicht was, was im dritten Haus steht. Jeder sieht schon so aus, wie er ist mit der Grundenergie. Aber es lässt sich leider oder vielleicht auch Gott sei Dank in keine Schubkästchen packen. Dass unser Körper unser ganzes Sein ausdrückt, ist selbstverständlich. Und dass wir den zum Teil mitgestalten, also entweder mit so einer gewissen Faulheit mitgestalten oder mit einer, wenn man ein Bewegungsnaturelles mit einer gewissen Aktivität ist, klar, aber es ist ein Mitgestalten und dieses Mitgestalten fällt mal mehr oder weniger aus. Das, was wir als Krankheit bezeichnen, wo ich heute sagen würde, es sind eher Symptome als Krankheit, da drückt der Körper Seele und Geist aus, die in eine Schieflage geraten sind. Wenn jemand nicht ganz bei sich ist, nicht ganz in seinem Urwesen ist und nicht sich wirklich lebt, dann braucht er, sagt irgendeine innere Stimme, eine Korrektur, dann braucht er einen Ausgleich, eine Harmonisierung, die ihn wieder dahin bringt, wo er wieder stimmt. Und alle Krankheitssymptome sind im Grunde genommen Regulative für etwas. Die sind nicht Ausdruck von, ich habe was nicht verstanden oder ich bin ein bisschen doof oder ich habe was falsch gemacht, sondern sie regulieren etwas und gehören mit zur ganzen Grundstruktur. In dem Moment, als Büsi, soll sie mal reinkommen. Aha, okay. Im Grunde genommen muss es mit einbezogen werden und jeder Mensch hat ja auch seine Auswahl, seine unbewusste Auswahl an Krankheiten, die mit zu dieser Grundmatrix gehören. Der eine kann nicht sagen, ich nehme jetzt auch die Krankheit vom anderen, die passt mir besser, da hätte ich es ein bisschen leichter, sondern sie wird von ihm hervorgebracht aus den Wurzeln seines Seins, drückt sich das, was in ihm nicht stimmig ist, in seinem Körper dann aus, damit es dort gesehen wird, damit es dort in die Wandlung kommen kann und damit es dort gewandelt auch wieder zur Ruhe kommen kann. Das wäre schon mal ein erster wichtiger Blick, dass man diese Ausdrucksmöglichkeit nicht so versucht zu beschneiden und zu beenden, einzuengen, auch nicht mit Worten und auch nicht mit Bewertungen, sondern dass man sie laufen lässt und dass man sie als dazugehörig zum Menschen auf seinem Weg parallel zu allem anderen mitlaufen lässt. Es ist nicht möglich, symptomfrei durchs Leben zu gehen. Es ist möglich, immer weniger in den Körper zu schieben, um es dort zu wandeln, aber gar nicht, wird auch nicht gehen, aber immer weniger. Aber die körperliche Ebene eines Menschen ist natürlich klar, wir haben 4 Quadranten, 1/4 vom Ganzen, und 1/4 von uns trägt auch was aus. Und dieses muss mit in die gesamte Struktur mit hineingenommen werden. Es darf nicht überzogen werden und es darf aber auch nicht kleiner gemacht werden. Jede Astrologie, die sich mit einer Seite beschäftigt, ist richtig. Man kann sich nur mit Krankheit und Astrologie beschäftigen, gibt es ja auch Bücher. Nur mit Körperlichkeit, mit Astrophysiognomie. Das ist ein Blickwinkel, der nicht falsch ist, aber es ist nur einer und der vernachlässigt wieder das andere. Gehe ich ganz in die Charaktereigenschaften eines Menschen und mache ganz psychologische Astrologie, habe ich wieder einen Blickwinkel und kann wieder sagen, da sind überschießende Energien, da ist einer zu viel im Ego, zu wenig im Ego, zu stark emotional, zu wenig emotional. Und wenn ich da eine Bewertung drin habe, dann habe ich wieder das Problem, dass ich ihn einenge und sein Sein nicht unterstütze, dass er für diesen Weg ja braucht und für seine Entwicklung braucht, sondern dass ich ihn eher mit der Aussage hemme. Also muss das Wort, da ist zu viel von etwas oder zu wenig von etwas oder da ist was, was weggehen muss, falsch, weil es nicht unterstützend ist. Ich muss auch nicht, Wenn ich, gerade heute war eine Frau da, die hat mehrere Planeten im fünften Haus im Wassermann und ist mit einem doppelten Skorpion zusammen, hat die mal gesagt, wie das so ist. Die leben natürlich nicht zusammen, weil sie lebt oben auf dem Berg mit dem Blick und alle Fenster sind immer offen und alles ist hell. Er wohnt ganz unten im Dunkeln und hat einen ganz dunklen, macht nie Fenster auf und lebt quasi in so einer Höhle. Mehr oder weniger ist seine Wohnung eher eine Höhle. Und die zwei müssen sich irgendwo begegnen außerhalb von diesen beiden Welten. Aber da kann doch jetzt niemand sagen, der eine Selbstausdruck ist richtig und der andere Selbstausdruck ist falsch. Beide sind gleichermaßen richtig und wertfrei. Und dass so zwei Menschen zusammenkommen, hat sicherlich einen sehr tiefen Sinn, aber es hat nicht den Sinn, dass der eine dem anderen sagt, da machst du was falsch, du musst dich verändern. Was meint ihr denn, was es für einen Sinn hat, wenn Extreme aufeinanderstoßen? Das macht logischerweise hat das einen Sinn.
Dass die Extreme nicht so stark bleiben, dass man das lernt.
Tja, vielleicht. Vielleicht müssen nicht. Ja, vielleicht müssen die zwei gar nicht lernen. Ja, wenn die zwei sich ja lieben, was ja wohl so ist, dann lernen sie automatisch, dass es was anderes gibt und dann lernen sie, das andere nicht mehr zu bewerten. Durch die Liebe ist das ja vielleicht gegeben. Und sehr neutral mit dem Fremden umzugehen und das Fremde stehen zu lassen.
Das ist der Weg zur Akzeptanz.
Ja, das ist ein Weg zur absoluten Akzeptanz, weil es gar nicht anders geht. Aber übernehmen können sie voneinander nichts. Das geht gar nicht. Und das ist schon mal das Wichtigste beim roten Faden, dass man sagt, hier muss niemand jemals anders sein, als er ist. Weil es ist genau alles so richtig, bis ins tiefste Detail. Und wenn ich dann so Bewertungen höre, so bei alten Astrologieschulen, na, du empfindest ja auch nichts mit deinem Mond im Steinbock und so, was für ein Quatsch, ja? Was soll denn das heißen? Der Mond im Steinbock empfindet genau so viel, wie es für ihn richtig ist. Und wenn das weniger ist, ist für ihn weniger richtig, falls es überhaupt weniger ist. Das heißt, wir können gar nicht einen Faden entwickeln, wenn wir finden, dass der eine Teil vom Faden abgeschnitten werden muss. Der müsste anders sein. Oder du bist ja so und so. Sondern du bist genau so, wie du bist, auf deinem Weg. Und jeder Mensch kommt auf die Welt und hat etwas zu lösen, bringt etwas mit als an Aufgabe, sonst wären wir nicht da. Und alles, was er vorfindet, ist richtig. Er findet einen bestimmten Ort vor, eine bestimmte soziale Struktur, er findet eine bestimmte Familie vor, er findet Gegebenheiten vor. Zu diesen Gegebenheiten gehört auch das Verhalten der Eltern. Und zu dem, was ihn ausmacht, gehört seine Reaktion auf das Ganze. Und dann trifft er auf die Welt und reagiert. Und in der Reaktion entwickelt sich die Lösungsgeschichte. Deshalb sind einzelne Dinge, die man sehr wohl mal lernen kann, die zu wunderbaren Einsichten führen aber trotzdem weg vom roten Faden, weg von der Geschichte. Einsichten in Einzelaspekte helfen, das Puzzleteilchen, also das Bild im Detail zu verstehen, aber es muss zusammengesetzt werden, sonst steht einer hilflos da. Deshalb funktionieren Computerhoroskope nicht, auch wenn sie recht haben. Da steht dann ein Puzzleteilchen Mond-Wassermann, ein Puzzleteilchen Sonne-Krebs und ein Puzzleteilchen das. Und dann sagt einer, ja, das sind ja ganz widersprüchliche Dinge drin, bin das alles ich. Aber wo ist bitte bei einem Computerhoroskop der rote Faden? Wo ist die Geschichte? Jedes Märchen hat ja so eine Geschichte, immer eine Verzauberung. Und jetzt nehmen wir mal diesen Weg. Es gibt viele Wege zum roten Faden, aber das ist der klassische Weg nach Wolfgang Döber einer, Aszendent gleich Verzauberung. Und da ist etwas, das Wort Aszendent kommt von Aszendere, etwas steigt auf aus dem Dunklen ans Licht. Und es wird aufsteigen und es wird und wird und wird und es kann kein Mensch unterdrücken. Und es ist auch nicht der Sinn der Sache, dass er seinen Aszendenten dann wegpackt, auch wenn ihm vielleicht öfters mal gesagt wird, der ist aber schlimm oder er empfindet es subjektiv als schlimm. Das, was da ist und noch nicht im Bewusstsein ist, kann sich natürlich schon zeigen. Es zeigt sich im Umfeld. Beispiel Wassermann-Aszendent, es zeigt sich am Umfeld, dass er nicht da ist. Ja? Das Umfeld spiegelt zurück, dass er irgendwo da oben über den Menschen schwebt und nicht unbedingt sehr viel Interesse hat, das ist jetzt nur ein Bild, nicht unbedingt Interesse hat, sich mit den Menschen zu vereinen, sich unter ihnen aufzuhalten. Und dann kommt er auf die Welt und seine Eltern drehen sich weg. Und dann sagt er, ja, ich habe ja eine schlimme Kindheit gehabt, meine Eltern haben mich nicht wahrgenommen. Jetzt kann ich das Ganze wieder umdrehen und kann sagen, du bist auf die Welt gekommen mit dem Rücken zur Welt und glaubst, deine Eltern hätten sich umgedreht. Das macht aber einen Unterschied. Du bist es, der sich weggedreht hat und du bist umgekehrt auf die Welt gekommen. Das heißt, ich gehe sozusagen in der Geschichte dahin, wo Eigenverantwortung übergeben wird und dann kann die Geschichte ihren Lauf nehmen. Bleibe ich dabei, bis ich dann mal 100 Jahre alt bin, dass es alles so schlimm angefangen hat, weil meine Eltern mich nicht gesehen und nicht verstanden haben, dann ist das Leben auch gut gewesen und machte auch einen Sinn, aber so die Geschichte, die sich auch vollendet hat und entwickelt hat, ist aber von mir nicht verstanden worden. Aber sie, wenn der mal am Sterbebett liegt, ist auch keiner da und dann war es so, dann ist es so und dann wird es immer so sein. Und nehmen wir mal an, der hätte jetzt vielleicht, was für eine Sonne, eine Stiersonne, damit er ein bisschen lernt, in sich in Gruppen und bei Menschen aufzuhalten, dann wäre das entweder eine Möglichkeit, es als Leid zu erleben. Immer wieder, wenn ich in eine Gruppe komme, werde ich an den Rand gemobbt und keiner nimmt mich wahr. Oder man kann sagen, aha, ich bin derjenige, der sich weggedreht hat. Ich werde mich mal umdrehen und werde mich mal den Menschen ebenbürtig zuwenden. Beides ist gleich ein Weg und er wird von uns nicht bewertet als richtig oder falsch. Ich gebe aber zu, dass der eine Weg viel Schmerz beinhaltet und der andere weniger. Der bewusste Weg und das bewusste Erkennen einer Geschichte und einer Zielrichtung eines Märchens, das ja in die Erlösung gehen möchte, ist weniger Leid behaftet, als es nicht zu erkennen. Trotzdem hat nicht jeder Mensch die Möglichkeit, seinem Mythos oder seiner Geschichte auf die Spur zu kommen. Wenn wir diesen Weg wählen, der Geschichte, des Aufrollens der Geschichte, dann ist klar, dass die Sonne natürlich als Weg und als ausgestattete Handlungsfähigkeit auch das Licht ist und der Wegweiser ist, durch das ganze Leben hindurch, Etappe für Etappe, den Lösungsweg einzuschlagen und sehr bewusst wahrzunehmen. Und ich nehme etwas auch dann bewusst wahr, wenn es mein Körper wahrnimmt und nicht mein Geist und nicht meine Gefühle, denn wenn es der Körper wahrnimmt, als Schmerz, als Leid, als Krankheit, ist es genauso ein Lösungsweg wie jeder andere. Ist nicht von uns wünschenswert, aber es ist genauso ein Lösungsweg. Wir inkarnieren, weil wir etwas zu erlösen haben, weil wir etwas in uns umwälzen müssen, weil wir eine Transformation brauchen und wir wären nicht inkarniert, wenn der Körper und die körperliche Existenz nicht die Transformationsebene wäre. Also braucht man auch gar nicht so zu tun, jetzt schiebe ich mal den Körper ab, den brauche ich nicht, ich schwebe nur noch über den Wolken und ich esse nicht mehr und ich trinke nicht mehr und ich atme nicht mehr oder so. Alles gut und schön. Aber die Achtung für diese Ebene sehe ich da drin nicht. Warum ist es denn so, dass wir in der körperlichen Existenz, wir Seelen in der körperlichen Existenz viel besser uns in diese Transformation hineinbegeben können? Weil die Ebene von Zeit dazu kommt und in der Zeit es sich verlangsamt und die Wahrnehmung von etwas gestärkt wird. Und diese verstärkte Wahrnehmung brauchen wir Seelen offensichtlich, damit der Prozess laufen kann. Und es wäre wirklich eine große Bitte an euch, überhaupt keinen solchen Prozess, egal ob ihr das Gefühl habt, na der Depp versteht ja gar nichts oder das ist ja ein ganz schlimmer Mensch, weil der so blind, wütig durchs Leben läuft, selbst dann nichts zu bewerten. Ob jetzt einer ein ganz, in Anführungsstriche, böser Terrorist ist und seine Transformationsebene ist, mal ein Mörder zu sein, ein Terrorist zu sein, wir dürfen das nicht beurteilen und nicht bewerten. Was wissen wir schon? Es gehört zum Ganzen dazu und es gehört zu seinem Weg dazu. Und was dann passiert ist, es sterben halt ein paar Leute, die werden später auch gestorben. Also wir können das eigentlich nur verstehen, wenn wir aussteigen aus Bewertungen und ganz aussteigen aus Gut und Böse. Sonst kapieren wir gar nichts. Weil wir können es ja nur vom vierten Quadranten aus betrachten. Betrachten wir es persönlich, was wir auch dürfen, wenn uns persönlich einer auf den Kopf haut, dann kann ich aber ganz persönlich zu dem sagen, das lässt du gefälligst mal. Aber ich muss dann wieder überpersönlich zu mir selber sagen, ja, was für eine Bedeutung hat es, dass mir einer auf den Kopf gehauen hat? Offensichtlich ist hier was nicht ganz normal in dem Kopf, dass der gewisse Schlag auf den Hinterkopf eine gewisse Bewegung bringt. Aber das soll nicht dazu führen, dass wir in so einen Beziehungswahn kommen, dass alles, was passiert, einen wahnsinnigen Bezug hat. Aber trotzdem heißt es immer hinschauen, denn zum roten Faden gehört, dass der Mensch und sein ganzes Umfeld eins sind. Und beides steht im Horoskop. Jede Person da draußen ist eine Person da drinnen. Jede Aktion da draußen ist eigentlich eine innere. Und jede Bewegung, die von außen kommt, ist eine Bewegung, die eigentlich von innen genauso hätte kommen können. Es ist egal, ob ich wo weggehe oder ob man mich rausschmeißt. Es ist egal, ob ich auf der körperlichen Ebene mir der Arm die ganze Zeit wehtut oder meine Gedanken mir wehtun. Es ist nicht wichtig, wodurch es geschieht sowieso. Und es geschieht Schritt für Schritt bis zum letzten Tag. Jeden Tag immer Lösung. Da kann man gar nicht sich sträuben und sagen, bei mir passiert mal wieder gar nichts. Alle anderen haben das, bei denen wird was gelöst, bei mir nicht. Und wenn man dann ganz genau hinschaut, dann merkt man, jeden Tag ist immer ein Vorwärtskommen in der Geschichte. Mit den Hinweisen, mit den Problemen, mit dem Schönen, mit den Beziehungen, mit dem Glück, mit dem Leid, mit dem Erwachen, mit dem Einschlafen, mit dem Klugsein und mit dem Blödsein, mit dem Astrologie machen, mit dem keine Astrologie machen, ist jeder Tag ein Lösungstag. Und jeder Tag schiebt die Geschichte vorwärts in die Lösung. Das heißt also, jeder Tag im Märchen hat Aufgaben. Die sind mal so klein, dass ich es kaum merke. Es ist einfach nur ein zähes Brötchen, das nicht schmeckt oder sonst irgendwas. Und jeden Tag schiebt uns unser Sein diesem Ziel näher. Dann kann es ja auch nicht so schwer sein, das zu verstehen. Wir sind da, wie wir sind. Wir gucken in das Horoskop, sehen, das ist der Stempel von uns, das ist ein Spiegel für uns und das Ganze drumherum, nicht nur für uns, sondern auch für das Leben um uns herum. Es ist der rote Faden, entspinnt sich und wenn er sich ganz entfaltet hat, wenn die ganze Rolle abgewickelt ist, irgendwo sind wir dann und dann war das für jetzt der letzte Tag und das war's dann. Abschneiden, fertig, aus. Es ist viel einfacher, als man denkt. Viele Menschen machen es ganz kompliziert. Und ich finde, die komplizierteste Ebene ist die psychologische Ebene. Da wird so viel Komplikationen gemacht. Und wer und warum? Und hätte meine Mutter da nicht das zu mir gesagt, dann wäre aus mir ein großer Künstler geworden. Und hätte da nicht das und hätten die sich nicht. Und das habe ich noch nicht verarbeitet. Das belastet mich nur noch manchmal. Also ich lache natürlich nicht in der Beratung, aber ich würde manchmal lachen, aus welchen winzigen Kindheitsmücken große Erwachsenen-Elefanten gemacht werden. Die marschieren da durch das Leben, durch diese Riesenelefanten. Und wenn man da hinguckt, und das hat viel damit zu tun mit der Psychologisierung unserer Zeit. Und da sehe ich eigentlich keine Lösungen. Diese Lösung, weil es eine Projektion nach außen ist, der ich hilflos gegenüberstehe, weil was kann ich machen? Meine Eltern sind meine Eltern, dass sie das mit mir gemacht haben, ist so, und dass sie mich nicht wahrgenommen haben und nicht gesehen haben und nicht geliebt haben und dieses und jenes und sonst was steht ja nun mal fest. Und wenn ich ganz lange dahin schaue und es immer wieder durchdenke und durchfühle, bewegt es sich trotzdem nicht vorwärts. Es bewegt sich erst mit einem vorwärts, meine Eltern, das bin auch ich. Punkt. Dann bewegt es sich vorwärts. Ach, oh, bin ich da vielleicht wie meine Mutter und wie mein Vater? Ach, du liebe Güte. Und ganz plötzlich kann ich es reinnehmen, muss noch ein bisschen schlucken, kriege noch ein bisschen Bauchweh, das Bauchweh vergeht, dann habe ich es verdaut und dann ist gut. Und es geht wirklich darum, dass man alles verdaut, wie es kommt. Schaut doch mal die Märchen an, hat da schon mal einer gesagt, also das wollte ich aber nicht, dass ich hier den Zwerg mit dem angebundenen Bart finde und dass ich da und da in die Falle laufe und dass ich da und da, was weiß ich, verzaubert werde zum Frosch, zum Esel und zu sonst was. Das ist gar keine Frage. Diese Verzauberungen sind da und meistens ist die Kindheit der Beginn einer Verzauberung, aber die Entzauberung ist auch da, wenn ich sie zulasse. Ob ich meinen Blick darauf wende oder nicht, die Lösung ist immer parat und gestaltet sich von sich aus und läuft sozusagen mit. Und das Problem ist nur, einer guckt dahin und hier läuft die Lösung mit. Und wenn ich ihm sage, guck mal ein bisschen rechts, neben dir läuft die Lösung, die Entzauberung, neben dir entfaltet sich der rote Faden deines Seins bis zu deiner Berufung, bis zum richtigen Platz in deinem Leben, dann ist die Antwort, er war noch nie am falschen Ort. Aber gedacht hat er sich an den falschen Ort.
Früher oder später.
Ja, niemand war jemals am falschen Ort. Nicht eine Sekunde, auch hier heute Abend nicht. Alle, die hier sind, sind jetzt am richtigen Ort. Aber denken kann man immer, nee, das ist ja jetzt wirklich langweilig. Also was mache ich hier noch, das wusste ich doch schon alles und so. Könnt ihr alles denken, aber ihr könnt nicht am falschen Ort sein. Also kann nichts im Leben schiefgehen, ist das nicht schön? Ich finde es völlig beruhigend. Also brauche ich nur mitzuspüren, wie es sich langsam entwickelt und wie ganz langsam die Puzzlesteinchen dazukommen und wie sich etwas aus dem Inneren heraus entfaltet als Wesenskern. Ich fange jetzt mal oben an. Oben in der Pyramide wäre die körperliche Existenz und wenn ich die Pyramide bis ganz unten verfolge, dann wäre unter der Matrix wäre das Nichts, das Göttliche, das Sein. Und dann wäre die nächste Stufe wäre diese Grundmatrix, wo ich schon aus dem ursprünglichen Sein rausgekommen bin und habe schon meine Bestimmung mitbekommen, mein Samenkorn, also wo entsteht quasi das Horoskop? Auf der zweittiefsten Ebene. Es ist die Ebene, die direkt nach dem Verlassen der Einheit uns schon in eine bestimmte Richtung bringt, dann kann es doch nicht so schwer sein, das zu erkennen, weil es so nah am Göttlichen ist. Klar können wir jetzt alle immer sagen, wir sind alle Gott, Gott ist in uns, wir sind in Gott, wir sind alle eins, wunderbar, stimmt ja auch. Aber wir sind ja alle, sonst wären wir nicht hier getrennt. Und dieser erste Schritt der Trennung, das ist schon das, was wir sind. Und wenn wir zurück wollen in diese Einheit, müssen wir uns bemühen und müssen gucken, an welcher Stelle bin ich getrennt? An welcher Stelle bin ich individualisiert? An welcher Stelle bin ich aus der Einheit gefallen? Und dann kann ich ja gucken, wie ich da wieder in die Einheit zurückkehre. Wobei es auch wieder falsch gesagt ist, alle Ebenen gibt es immer gleichzeitig. Also es ist nicht so, nur auf der Zeitebene, wo ich dann in die Zeit reingeboren werde mit meinen Empfindungen, meinen Gefühlen, meinen Wünschen, meinen Bildern, meinen Emotionen und meinem Körper. Nur da gibt es Zeit. Und jetzt ist die Frage, gibt es schon Zeit, wenn sich die Matrix, die Grundmatrix herausbildet? Gibt es da schon Zeit? Das ist wirklich eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ich weiß, ab dem Moment, wo eine eigenständige Person fühlt, empfindet, atmet, beginnt die Zeitrechnung. Und da, wo die Einheit ist, ist auch wieder keine Zeit. Und jetzt ist die Frage, die Ebene dazwischen, gibt es dort schon Zeit? Gibt es im Wassermann Zeit? Wenn ich es jetzt mal astrologisch frage, wenn es in den Fischen ist, das also das Prinzip, nicht die Fische, sondern das ist das zeitlose, ewige, formlose, nicht gestaltete, nicht ausgeprägte. Das ist eben die Frage. Beginnt die Zeit im Steinbock? Schon, oder? Also wäre ja... Da wird es konkret. Weil ich schwank da so ein bisschen. Wenn wir alle wie so einen Ursprung haben, gehört dieser Ursprung dieser Individualität noch zum großen Ganzen und damit auch zu dieser zeitlosen Ebene? Und können wir uns darin erkennen und spiegeln? Und beginnt die Zeit erst mit dem Steinbock, mit der Bestimmung? Oder beginnt sie schon da im Samenkorn? Wahrscheinlich nicht.
Dann wären die Fische.
Ja, ganz unten sind die Fische. Also es wäre die tiefste Ebene des Seins. Ja? Aber das wäre wie das Ursein, das Zeitlose. Und da, wo sich das dann ausprägt, in die verschiedenen Richtungen geht, wo das große Ganze sich Spiegel sucht, wo das große Ganze sich in vielem und dem Vielgestalteten ausdrückt, ist vielleicht auch noch keine Zeit. Wenn das große Ganze sich ausdrückt, in Mensch, in Tier, in Pflanzen, in Steinen, alles drückt es sich ja aus. Und alles hat ja wie die gleiche Grundmatrix, eben die DNS. Ja? Und alles hat aber trotzdem irgendwann eine andere Ausprägung. Jeder Mensch hat eine andere Ausprägung, jedes Wesen, alles, obwohl wir mit allem verbunden sind. Vielleicht ist das der Übergang.
Vielleicht ist es die Rebellion eigentlich gegen die Einheit, die dann in die Trennung führt.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist.
Eigentlich ja, ist doch schon der Wassermann ist doch da, eben wo die, das aufgehoben
ja,
ist.
Ja, ich weiß.
Weil eine Unterscheidung gemacht wird.
Oder ist noch drin oder
ja,
ist
also,
halb, oder?
Ja. Ja, aber, ja. Also, war schon, vielleicht ist man genau da in der Mitte.
Spannende
Frage. Ja, ich finde es eine spannende Frage und ich kann ja auch, ich weiß ja auch nicht alles, Gott sei Dank. Ich versuche nur diese Ebenen mal einfach zu verstehen als Entwicklungsebenen der Erkenntnis. Was machen wir hier auf dieser Erde? Was ist unser roter Faden? Und unser roter Faden beginnt, wenn ich von unten beginne und nicht von oben, letztlich dann schon in dieser Grundmatrix, wer ich bin. Da weiß ich, da, das ist sozusagen das, was aus dem Samenkorn dieses Ichs herauswächst. Und dann kriegt es wie eine Form im Steinbock und es kriegt ein Schicksal und eine Bestimmung und eine Ebene, die messbar ist auch. Und dann könnten wir weitergehen durch den Tierkreis bis hin zum Widder, wo wir dann in die körperliche Existenz kommen. Und ich kann aber auch umgekehrt anfangen, ich kann mit der körperlichen Existenz anfangen und kann sagen, die muss mir auch alles sagen. Jede meiner Zellen beinhaltet die gleiche Grundstruktur. Jeder Tag beinhaltet das ganze Leben, jeder Augenblick den ganzen Tag. Alles ist immer in allem. Und damit brauche ich nur ein bisschen mit dem Horoskop zu wedeln und kann es mal hierhin wedeln und mal dahin wedeln und kann überall letztlich mich in allem erkennen und mich in allem spiegeln. Und das Schöne daran ist das Abstrakte. Weil je abstrakter wir dabei werden, umso mehr verstehen wir uns ohne diese Geschichten, die wir unserer Geschichte noch oben drauf geklebt haben. Es gibt eine Geschichte unserer Seele. Deshalb bin ich da, das ist jetzt dran, das ist die Lösung, das ist mein Beitrag zum großen Ganzen und das ist das Ergebnis. Und dann machen wir Geschichtchen außenrum. Das Geschichtchen, warum das so schlimm war, als ich in den Kindergarten kam, und für mich war das sehr schlimm, und als ganz schlimm war, als ich meine Rutschbahn runterrutschen musste, die war ungefähr einen Meter hoch. Und alles so schlimme Sachen wie unser Trauma und unser Schmerz und unser Gekränktsein und all diese Geschichten, die kleben da alle drumherum, die gehören auch zu uns, aber sie gehören nicht zum Wesentlichen. Sie sind nicht zu vermeiden, aber wenn wir zum Wesentlichen zurück wollen, zu den tiefsten Wurzeln, müssen wir ganz abstrakt werden. Wenn wir dieses Abstrakte wieder übersetzen, müssen wir wieder neue Bilder finden, Bilder, die bewegen, Bilder, die berühren, Bilder, die Zusammenhänge herstellen und Bilder, die einmünden in etwas. Und die einmünden in eine Gesamtgeschichte. Für jedes Horoskop müsste es viele Geschichten geben, nämlich so viele, wie das Horoskop Deuter hat, ja, weil jeder ja seine eigene Kreativität mit einbringt. Aber jeder einzelne Aspekt passt sich in das Gesamtbild genauso ein wie ein Puzzleteilchen und keiner darf fehlen. Wenn einer fehlt, ist die Geschichte nicht komplett und der Lösungsweg kann nicht begangen werden. Also darf man, wenn man jetzt so eine Basisberatung macht, darf man keinen einzigen Aspekt vergessen. Wenn jemand mit bestimmten Fragen kommt, darf man Aspekte herausgreifen. Das Ganze ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Gut, wenn wir jetzt umgekehrt anfangen, dass wir mal von oben anfangen, unsere körperliche Existenz, die ja auch alles beinhaltet, drückt natürlich aus, an welcher Stelle wir stolpern, an welcher Stelle wir uns behindern, an welcher Stelle wir mit dem Leben nicht im Fluss sind. Die körperliche Ebene drückt das mehr aus als unsere emotionale Ebene, mehr aus als unsere geistige. Natürlich gibt es quälende Gedanken und quälende Gefühle, sage ich ja gar nicht. Aber der Körper drückt am meisten davon aus und wird auch am meisten von der Seele genutzt, um über ihn etwas zu erfahren und zu spüren. Weil das bringt den Menschen an seine Substanz ran, an den tiefsten Punkt. Wenn jetzt genau auf dieser körperlichen Ebene immer die Autorität außen gesucht wird, das ist ja unsere Gesellschaftsform, und immer wird abgegeben, der Arzt soll was finden und der andere soll was finden und die Medikamente sollen was machen, dann nutzen wir in unserer Entwicklung und in unserer Lösung das beste Instrument nicht. Das ist einfach schade. Wir nutzen es dann nicht, weil wir hineinhorchen können in den Körper, weil wir reinspüren können, weil wir mit ihm korrespondieren, wir können mit ihm kommunizieren, wir können ihn abfragen, wir können die Symptome sehen als ein lebendiger Teil von uns. Und wenn wir ihn ausagieren lassen, was nicht bedeutet, dass wir keine Unterstützung dazu holen dürfen, wenn wir ihn ausagieren lassen und auf ihn hören und in ihn reinspüren, sind dort die Erkenntnisse so zahlreich und so hilfreich, dass man eigentlich ein Verbot aussprechen müsste, irgendwann jemals was zu unterdrücken. Ein allgemeines menschliches Verbot. Dann ist eben die Frage, wie ist die Gesellschaft dazu gekommen, genau diese Ebene abzulehnen. Das hat ganz viel mit Kirche zu tun, dass Körperlichkeit abgelehnt worden ist, weil Körperlichkeit ja auch mit Sexualität zu tun hat. Und es hat was mit, glaube ich, Bequemlichkeit zu tun, dass Heilung nicht mehr Prozesse sind, sondern Verdrängung und Unterdrückung. Heilung ist wünschenswert, aber immer wünschenswert als Prozess und nicht als Druck. Wenn ich jetzt von der obersten Ebene in die nächst niedrigere Ebene es unterdrücke, weil ich kann es ja nicht wegdrücken nach draußen zu meinem Nachbarn hin, was auch manchmal wünschenswert wäre, sondern ich kann ja nur, wenn ich etwas unterdrücke, es auf eine tiefere Ebene drücken. Wo wird es dann aufgefangen? Im Emotionalkörper. Und dann muss es der Emotionalkörper austragen. Und auf dieser Ebene ist es auch nicht leichter, sondern es wird noch unklarer und es geht Richtung Ohnmacht. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsstet etwas emotional austragen, was eigentlich im Grunde genommen euer Knie gerade netterweise austragen wollte. Also eine Blockade, eine eurer Blockaden, die gezeigt hat, dass ihr nicht auf dem richtigen Weg seid, eine Korrektur, hier, geh nicht da lang, weil das bist du nicht, das gehört nicht zu deinem Lösungsweg und deshalb schmerzen dich deine Knie, damit du mal stehen bleibst. Jetzt sagt man, nix da, meine Knie schmerzen nicht, kurz mal Spritze rein und die Knie gehen wieder. Wohin geht dieselbe Blockade? Auf die emotionale Ebene. Ja, wo gehe ich dann hin damit? Dann sagt man vielleicht nach Jahren, ich fühle mich so gefühlsmäßig blockiert, ich komme also gar nicht mehr so rüber mit den Gefühlen und keiner fühlt mich mehr, ich fühle auch nichts mehr. Und wo soll ich dann hingehen? Das heißt, es wird dann immer undurchsichtiger. Statt dass es klarer wird, wie es an der Spitze am Licht ist, im Körper wird es undurchsichtiger und schwieriger zu lösen. Wenn ich es dort wieder nicht löse, und da vielleicht Psychopharmaka nehme und denke, nee, also diese Gefühle sind ja ganz eklig. Ich fühle mich so einsam und so schwer und so belastet und so wenig im Kontakt. Aber das muss jetzt sofort geändert werden. Her mit dem Psychopharmaka. Geht es wieder eine Stufe tiefer. Und dann geht es wohin? In den Geist. Plötzlich auf einmal kriege ich nichts mehr mit. Das weiß ja jeder. Menschen, die Psychopharmaka nehmen, die kriegen gar nichts mehr mit. Die kapieren, man redet mit denen, das geht alles an ihnen vorbei. Das heißt, die hohe menschliche Qualität, etwas zu gewinnen an Einsicht und zu verstehen, die wird lahmgelegt. Ja, wenn die dann noch lahm ist, wo geht es dann hin?
Die Verdrängung.
Genau, ja. Es geht immer weiter dahin, wo es dann hingeht, ist es der Mangel an Vertrauen zum hohen Ganzen, ist dann perfekt. Weil wenn ich das dann noch eine Stufe tiefer sehe, wenn ich in den vierten Quadranten quasi komme und es dorthin schiebe, wo ist dann meine Anbindung an Gott, wo ist meine Anbindung an diese tiefen Wurzeln, ans Vertrauen, an die Liebe, die ist dann verschwunden. Und damit beginnt schon auf der obersten Spitze beginnt eigentlich die Wachsamkeit und der Lösungsweg, statt es abzusenken und nachher die gesamte Pyramide zu blockieren, müsste ich von unten anfangen bis nach oben und müsste es oben ableiten, damit das Vertrauen wachsen kann und nicht weniger wird. Ja.